Okay, dann können wir tatsächlich anfangen. Willkommen zum ersten Chaos-Seminar des Jahres 2015. Ich bin Matthias und ich möchte euch ein wenig über RFID-Malware erzählen. Aber bevor ich damit anfange, noch ganz kurz ein bisschen Werbung für eine Veranstaltung am Samstag. Diesen Samstag, den 17. Januar um 15 Uhr im Stadthaus. Und zwar findet da die Ringvorlesung Der gläserne Mensch statt. Da wird es um Privacy gehen. Ich denke, das wird recht spannend. Ich versuche auch dahin zu kommen. Kann sein, dass ich ein bisschen verspätet da ankomme, aber ich werde mir das auf jeden Fall anschauen. Unter anderem werden da Frank Kagel und Markus Poller auch vortragen. Sie sind jetzt gerade beide nicht hier, aber genau. Ja, also Eintritt ist frei. Das heißt, diesen Samstag um 15 Uhr im Stadthaus in Ulm, nicht an der Uni hier wie sonst häufig, sondern in der Stadt diesmal. Dann geht's los mit dem Thema RFID-Malware. Vielleicht ein bisschen was von dem Vortrag heute zu erwarten ist. Also was ich euch geben möchte, ist so ein bisschen ein Überblick, was es an Forschung in diese Richtung gibt. Es ist nicht so wahnsinnig viel, aber ich wollte einfach mal auf das Thema hinweisen, weil es ja jetzt doch nichts irgendwie Alltägliches ist. Also es ist jetzt irgendwie nicht alltäglich, dass man mit der RFID-Technologie Viren, Würmer und derartiges in Verbindung bringt. Und einfach um das nochmal ins Bewusstsein zu bringen, dass irgendwie jede neue Technologie, jeder Input, sei es auch wenn was Neues auf den Markt kommt, dass man da eben an so Security sich ein bisschen Gedanken machen muss. Und RFID-Malware ist schon so ein bisschen, also als ich das zum ersten Mal gehört habe, hatte ich schon ein bisschen Schwierigkeiten, das einzuordnen, weil, also, ich weiß nicht, ich vermute, euch wird es da auch so gehen, wenn ihr es zum ersten Mal hört. Es ist nicht ganz so einfach, zu sagen, eine Vorstellung zu entwickeln davon, das müsste jetzt genau sowas sein. Also irgendwie bei Android-Malware ist es noch ein bisschen einfacher. Es ist halt vergleichbarer mit einem traditionellen Computersystem. So ein RFID-Tag ist eben nicht mehr ganz so vergleichbar. Und deshalb würde ich erstmal vielleicht auch nochmal kurz rekapitulieren, was wir unter so, ja, ich nenne es jetzt mal klassische Malware verstehen. Also was passiert bei klassischer Malware, wenn so eine Schadsoftware einen Rechner befällt, sagen wir, oder ein Rechnersystem, was bezweckt der, was der Zweck dieser Software auf diesem Rechner? Ja, es könnte zum Beispiel sein, dort irgendwelche Hintertüren zu öffnen, Daten zu extrahieren, Kreditkartendaten zu stehlen, Passwörter, was auch immer. Das wäre eine Möglichkeit. Dasselbe gilt natürlich auch für Mobiltelefone mittlerweile, also insbesondere Smartphones. Andere Ideen, was man mit so einer Schadsoftware bezwecken könnte, wäre vielleicht irgendwie Botnets aufzubauen, um die Rechenpower zu verkaufen oder Spam-Mails zu versenden oder einfach nur um Schaden anzurichten, um Schabernack zu treiben, wie es ja ganz am Anfang von Schadsoftware eigentlich eher üblich war. Mittlerweile geht es da mehr ums Geld auch. Also es gibt ganz verschiedene Motive, also zum einen irgendwie einfach nur aus Spaß, weil man es kann, irgendwie um sich zu beweisen, oder aus Boshaftigkeit oder finanzielle Gründe, Werbung verschicken, Rechenpower von anderen Leuten ausnutzen oder andere Arten von Betrügereien. So, jetzt kommen wir zu den RFID-Tags. Jetzt so ein RFID-Tag ist kein Rechner normalerweise. Also der Großteil der RFID-Tags wird einfach nur so ein elektronischer Chip sein, der drahtlos ausgelesen werden kann und der halt irgendeinen Wert zurückgibt. Eventuell spricht er noch irgendwie ein einfaches Protokoll, um so ein bisschen Security mit reinzubringen oder ein bisschen mehr Funktionalität. Aber meistens sind diese Teile nicht besonders schlau. Es könnten natürlich jetzt auch trotzdem irgendwie Smartcards sein oder irgendwas Komplexeres, aber irgendwie wirklich der Großteil ist eben nicht besonders smart, sondern wir reden wirklich nur von diesen Tags, die halt ausgelesen werden können, man kann die beschreiben und haben vielleicht noch ein paar kleine andere Funktionen, wie eben, weiß nicht, Malware, irgendwelche Schutz und Verschlüsselung, die man da verwenden kann. So, das heißt, was sollen wir als Malware mit diesem System anfangen? Wir können das nicht befallen wie einen normalen Rechner. Es hat meistens keinen Prozessor, wir können darauf nichts rechnen, ausführen. Wie passt es also ins Bild? Naja, indem man es einfach als Input betrachtet, weil so ein RFID-Tag wird irgendwann mal gelesen von dem System und sowas hängt dann natürlich wieder an dem Rechner dran. Und meistens sind es ja auch eher größere Systeme, also irgendwie hier, wenn wir uns die Uni anschauen, die Türschließsysteme oder in einem Warenlager das Tracking von irgendwelchen Waren, dann sind da noch irgendwelche Server mit dran und Datenbanken und ist vielleicht noch vernetzt mit anderen Standorten. Und ja, und da haben wir nämlich genau unsere Angriffsfläche. Das ist das, wo wir angreifen können. Und ja, die Idee ist jetzt eben, dieses RFID als Einfallstor zu verwenden in diese Welt der Computersysteme hinten dran, einfach als weiteren Zugang zu diesem System. So, los ging es in der Forschungswelt eigentlich so 2006 mit einem Paper von einer Forschergruppe aus Amsterdam. Und die haben das Paper genannt, Is your cat infected with a computer virus? Und ja, der Titel klingt schon ganz witzig und hat dann auch in den Medien ziemlich hohe Wellen geschlagen, weil angefangen haben alle Medien plötzlich zu berichten, naja, alle Katzen und Hunde sind mit Computerviren verseucht und RFID kann nicht mehr verwendet werden und so. Also es war natürlich nicht so schlimm, weil wir haben die Technologie immer noch und sie wird auch immer weiter verwendet. Ja, genau, vielleicht kurze Zwischenbemerkung. Wenn wir über RFID reden, denkt man natürlich auch gerne mal an die Near Field Communication, auch NFC. Die sind natürlich ein bisschen schlauer, die Geräte hinten dran. Da komme ich später noch dazu, was es da gibt. Also im Moment sind wir eher bei RFID, also Radio Frequency Identification, wo die Tags einfach dazu da sind, irgendwas zu identifizieren und wenig Daten zu halten, also nicht irgendwie große Daten. So, was wurde 2006 hier gemacht? Also vor dieser Zeit war eigentlich die Reaktion auf die Idee, Virus auf einem RFID-Tag, immer wurde eigentlich immer der Gedanke komplett abgetan als lächerlich, als lachhaft. Und erst als sie hier in diesem Paper eben gezeigt haben, dass es möglich ist, ein Virus dafür zu implementieren, da wurde dem ein bisschen mehr Beachtung geschenkt. Der Virus basiert auf SQL-Injections. Dazu schauen wir uns noch mal kurz SQL-Injections an. Zur Erinnerung als Gedächtnisstütze. Ja, SQL wird auch bezeichnet als Structured Query Language, ist dazu da, um Abfragen auf Datenbanken auszuführen. Und also man macht irgendeine Abfrage und zurück von der Datenbank kommen dann eben die Daten, die man haben möchte. Oder man kann es auch benutzen, um in die Datenbank zu schreiben. Die SQL-Datenbanken kann man sich als Tabellen vorstellen oder stellt man sich als Tabellen vor. Die heißen auch so, also die ganzen Bezeichnungen sind auch immer so. Das wäre jetzt so ein Beispiel dafür. Nehmen wir das Beispiel einer Tabelle mit Fahrzeugen oder nennen wir es Fahrzeuge. Eine Tabelle, die hat jetzt drei Spalten, einmal der Hersteller, ein Modell und ein Jahr, in dem das Fahrzeug hergestellt wurde. Und zum Beispiel für eine Abfrage wäre jetzt einfach, wir wählen aus die Spalten Hersteller und Modell. Die wollen wir uns anzeigen lassen, und zwar aus dieser Tabelle Fahrzeuge. Und zwar alle, die nach dem Jahr 1980 produziert wurden. So eine ganz einfache Anfrage. Genauso gibt es noch andere Arten von Anfragen, die eben die Daten in dieser Datenbank manipulieren. Zum Beispiel neue Einträge hinzufügen. Also wenn wir jetzt ein weiteres Fahrzeug hinzufügen wollen, sagen wir, wir wollen in die Tabelle Fahrzeuge eine neue Zeile einfügen. Und zwar in die Spalten Hersteller, Modell und Jahr, eben diese Werte hier unten. So, So, was ist jetzt diese SQL Injection? Also Injection heißt immer, dass man in irgendein System Code initiieren möchte, oder nicht immer, aber in unserem Fall hier ist es. Wir wollen irgendwas rein initiieren, was da nicht reingehört, wie es eigentlich nicht gedacht ist. Und zwar eigentlich solche Abfragen, die schreibt man natürlich nicht per Hand. Also die werden normalerweise nicht von der Endbenutzer von dem System geschrieben, sondern es gibt zum Beispiel irgendwie hier so ein Webformular, weiß nicht, könnte jetzt irgendwie so ein Autogebrauchtwagenmarkt oder sowas sein, und man möchte sich eben irgendwie alle Autos oder alle Fahrzeuge von einem bestimmten Hersteller auflisten lassen, dann tippt man eben den Hersteller hier in so ein Feld ein, drückt auf Send und dann gäbe es zum Beispiel so eine Abfrage, die eben alle Modelle aus dieser Tabelle auswählt mit dem Hersteller, der dann eben hier übernommen wird und hier eingetragen wird. So, das ist soweit so gut, aber wenn man jetzt eben statt Volkswagen, das ist ja das Problem, dass man bei solchen Fällen nie weiß, was macht denn der Endbenutzer, der kann ja alles reinschreiben, was er möchte, und wenn er jetzt hier statt Volkswagen sowas hier hinschreibt, dann wird eben aus der Abfrage, aus der Query hier oben Folgendes, also hier oben bis zum Gleichzeichen ist alles gleich, hier haben wir noch das Anführungszeichen aus dem Original und dann aber den Teil, der eben hier stand, und plötzlich ist hier eben nicht mehr eine Anfrage, sondern plötzlich sind es zwei daraus geworden, nämlich dadurch, dass wir hier gleich das wieder schließen und hier mit dem Semikolon beginnt eine neue Anfrage. Mit Drop Table wird einfach die Tabelle Fahrzeuge hier gelöscht. Ist natürlich was man nicht haben will. Kleine Besonderheit noch, was ganz nett ist, dieses Minus Minus oder Bindestrich Bindestrich ist ein Kommentarzeichen in SQL, das heißt, alles danach wird ignoriert. Das ist ganz nett, um irgendwie Fehler vermeiden zu können, weil dadurch, wenn man irgendwie sowas da reinschreibt in so Felder, dann ergibt es mal nicht unbedingt immer Sinn, was dann am Ende rauskommt. Deshalb sind so Kommentarzeichen ganz nett, weil dann die Datenbank das, was danach kommt, einfach ignoriert. Und man kann wunderbar Fehler vermeiden, wenn man solche Angriffe fährt. So, damit sollten wir jetzt eigentlich in der Lage sein, diesen Virus, der in diesem ersten Paper 2006 entwickelt wurde, als Proof of Concept, um diesen Virus zu verstehen. Das Szenario, das sie sich da ausgedacht hatten, ist jetzt, ja, es ist ausgedacht, es ist alles in diesem, es ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, wer weiß, es ist einfach nur, um zu zeigen, es geht und die Möglichkeiten. Die Idee war, wir stellen uns vor, wir haben ein Warenlager, also zum Beispiel so ein Supermarkt-Warenverteilzentrum. Also wir stellen uns vor, irgendwie, da ist das irgendwie so ein großes Lager, das bekommt jede Menge an Waren und verteilt es dann wieder an mehrere Supermärkte, einfach so ein Logistikzentrum. Und die verwenden Container oder Boxen, die wiederverwendbar sind. Und die sind mit RFID-Tags markiert, eindeutig gekennzeichnet. Also, wenn jetzt irgendwie so eine Kiste ankommt mit, weiß nicht, nehmen wir das Beispiel hier, kommt eine Kiste mit Birnen an, wird irgendwie ausgepackt, sortiert, weiterverschickt, dann möchte man die Kiste wiederverwenden und sie zum Beispiel mit Äpfeln oder Bananen füllen. Dann wird hier dieser, das ist der Inhalt von diesem Tag, der da drauf sein soll. Also der hat diese ID, die sich nicht ändert. Also damit ist die Kiste, die wir da haben, eindeutig gekennzeichnet. Sie hat aber auch noch einen Inhalt und der wird immer angepasst, womit die gerade befüllt werden soll. Das wäre jetzt so die Idee. Das heißt, die Kiste kommt rein, hat irgendwelche Waren, wird geleert, der RFID-Tag wird gelesen und dann neu geschrieben. Also erstmal wird der alte Wert in irgendeine Datenbank reingeschrieben und dann aber mit dem, was da neu rein soll, geschrieben. Also das hier ist irgendwie vorher von dem System oder von dem Manager oder von wem auch immer festgelegt worden, wofür brauchen wir eine neue Kiste, was wollen wir verschicken, das heißt, das wird dann jetzt neu auf diesen RFID-Tag draufgeschrieben und dann irgendwie zum Beispiel automatisch befüllt. So könnte so eine Abfrage aussehen. Wir updaten also in der Datenbank, wenn der Chip reinkommt oder die Kiste reinkommt, updaten wir diese Tabelle, das ist diese Container Content, soll diese Tabelle hier sein, und setzen den alten Content, setzen wir auf das, was bisher in dem Chip gespeichert war, also hier auf diese Birnen, und ja, nur die Zeile, in denen die ID auch übereinstimmt. Wir wollen das natürlich nicht in allen Zeilen machen, sondern nur die Zeile, die auch zu dem Tag gehört. So, das passt so lange, wie in dem Tag Content nicht irgendwas Seltsames drinsteht, wie zum Beispiel dieser rote String hier. Wenn wir das nämlich verwenden, dann wird einfach dieses komplette Rote hier an der Stelle eingesetzt und haben wieder so eine Sache wie vorhin bei dieser Beispiel-SQL-Injection. Wir haben dann das hier als Ergebnis. Also das Graue hier wird ignoriert, weil wir hier dieses Kommentarzeichen haben. Das brauchen wir uns also nicht mehr anschauen. Der erste Teil hier ist gleich. Und was ich jetzt gemacht habe, diese Tabelle wird geupdatet mit den Werten Old Content. Also in diese Spalte kommt Birnen, soweit so gut, also wenn da vorher Birnen drin waren, dann wären wir soweit noch richtig. Aber, Komma, wir updaten auch noch die Spalte New Content, also die zweite hier hinten, und schreiben da dieses hier rein. Was das ist, das, falls ihr es nicht auf Anhieb seht, dann ignoriert es mal kurz. Das Schöne an diesem Kommentar hier ist noch, dieses Where Tag ID gleich 422 wird abgeschnitten. Das heißt, es passiert nicht nur in einer Zeile, sondern dadurch, dass das hier abgeschnitten ist, steht dann dieses hier in allen Zeilen drin. Das hat noch einen ganz netten Nebeneffekt. So, jetzt zu dem Teil, der da hinzugefügt wurde, der uns nämlich hauptsächlich interessiert, was es machen soll. Auch hier wird sich diese Datenbank wahrscheinlich nicht wieder, der Manager wird sich das irgendwie nicht per Hand oder per SQL-Abfrage anschauen, sondern er wird zum Beispiel eine Software haben, die über eine Webseite, über eine HTML-Seite eben das anzeigt, was die einzelnen Container enthalten. Also stellen wir uns vor, hier ist ein Webbrowser. Das hier wird jetzt angezeigt, also es wird generiert, die Webseite. Da steht immer, ja, Container sowieso enthält. Und dann steht da nämlich genau dieses hier. Da wird jetzt nichts angezeigt auf der Website, weil, Spitze, Klammer aus, auf, Ausrufezeichen, minus, minus, ist bis hierher, ist ein Kommentar in HTML, das heißt, hier ist erstmal nichts zu sehen, aber im Hintergrund passiert was, und zwar, falls dieser Webserver Server-Side Includes aktiviert hatte, dann wird auf dem Server, also nicht auf dem Rechner, mit dem sich der Manager das anschaut, sondern auf dem Webserver, dieser Befehl ausgeführt. Und das ist nämlich genauso ausführen von diesem Befehl in dem Moment, in dem jemand auf diese Website zugreift. Und was das hier ist, ist einfach eine Remote Shell. Also es hört einfach auf den Port 1234 und alles, was auf diesem Port ankommt, wird einfach an eine Shell weitergegeben. Das heißt, wir können jetzt einfach an diesen Webserver, an den Port Befehle schicken, die dann der Webserver ausführt, mit den Rechten des Webservers natürlich. Okay, jetzt bis hier schon irgendwelche Fragen. Ihr dürft natürlich jederzeit reinrufen und rennt's, ja.
Hängt das jetzt, also wenn der Webserver
bis das Skript terminiert? Ja, das kann sein. Ich habe das hier nicht getestet. Also die Anmerkung war, dadurch, dass hier, also eigentlich so diese Includes, die werden hauptsächlich dafür verwendet, um irgendwie dynamisch eben Daten hier einzufügen. Das heißt, wahrscheinlich wird der Webserver hier an dieser Stelle warten, bis dieser Befehl beendet ist. Der endet aber nicht so einfach, außer da wird eben ein entsprechendes Zeichen, das sind beendet, an diesen Port geschickt. Das heißt, weiß das zufällig jemand, wie sich das verhalten würde? Ist eigentlich auch egal. Auf jeden Fall können wir, das, also es kann sein, dass hier eventuell ja, nichts steht oder nach der ersten Zeile nichts steht, ja.
Wie groß kann da die Payload sein? Also wie viel kann man da draufschreiben?
Mhm. Wie groß kann die Payload sein? Das ist ziemlich interessant. Da, ich schiebe das ein bisschen auf, das kommt noch. Weil wir haben jetzt hier nicht so viel, ja, und das ist genau ein Problem, wenn man dafür Schadsoftware entwickeln möchte oder in diese Richtung forschen möchte. Auf diese Tags passt üblicherweise nicht so wahnsinnig viel drauf. Und es gibt dann, man kann sich dann überlegen, wie man die Sache umgeht oder da noch mehr machen kann. Okay. Der Original RFID-Virus aus dem Paper macht noch ein bisschen mehr. Ist gar nicht so viel mehr, man muss auch gar nicht so viel mehr verstehen, er macht noch was ganz Schönes. Und zwar, was bisher gleich ist, ist der Payload, also unsere Remote Shell, die hier, oder Reverse Shell, die hier eingebaut wird. Das ist das, was wir vorhin als Payload auch schon drin hatten. Aber zusätzlich ist noch dieser Teil drin, nämlich repliziert sich diese SQL-Query selbst. Das heißt, bisher vorhin hatten wir ja nur diesen Teil da reingeschrieben. Ja, also da wurde nur das hier reingeschrieben. Jetzt wird aber der komplette rote Teil wird jetzt hier reinkopiert. Und zwar funktioniert das über so ein SQL-Quine. Quine ist einfach ein Computerprogramm, das seinen eigenen Quelltext ausgibt. Kann man in verschiedenen Programmiersprachen schreiben, in den meisten. Und eben unter anderem auch in SQL. Und sie verwenden eben so eine, um dann hier in der Spalte New Content die komplette Query zu haben. Das Schöne ist jetzt, wir erinnern uns, die RFID-Tags werden beschrieben mit New Content, nachdem sie abgefertigt wurden. Das heißt, jedes Mal, wenn so eine neue Kiste verarbeitet wurde, dann ist jetzt auf jeder dieser SQL-Virus drauf und kann sich so weiter verbreiten und kann jetzt irgendwie zum nächsten Supermarkt oder zum nächsten Verteilerzentrum und da auch noch seinen Spaß haben. Das wird jetzt wahrscheinlich relativ schnell auffallen, weil wenn jetzt in der ganzen Datenbank nur noch gleiche Werte drinstehen, ist vielleicht nicht ganz so subtil und stealthy, aber es war der erste Proof of Concept, der sowas gemacht hat und ich denke, sie verdienen genug Anerkennung, dass sie das ins Bewusstsein gebracht haben, dass sowas funktioniert. Achso, was hat das mit Katzen zu tun? Ja, das hätte ich vielleicht. Also eigentlich nur, dass Haustiere eben häufig mit RFID getaggt sind. Und ein Beispiel war eben, ja, das, in diesem Paper war, dass plötzlich der Reader von dem Tierarzt verrückt spielt, nachdem das Tier da irgendwie hinkam. Ja.
Dieses Thema, die ich bis jetzt gesehen habe, war immer so,
Ja.
Haben die irgendwo mal dieses andere Szenario in einem realen oder realen nachgestellten Szenario gezeigt oder ist es halt nur tatsächlich reingelöst?
Okay, also das hier, die Frage war, die Systeme, die wir so kennen hauptsächlich oder die du auch so kennst, sind eher, dass sie einfach nur so eine ID zurückliefern und dann eben das Backend alles andere macht. Und ob das irgendwo getestet wurde, nee, das hier war wirklich nur rein theoretisch und nur dieses Beispiel. Ich glaube aber, also ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ich denke, Sie haben da schon nachgeschaut, was für Systeme es gibt, weil ich meine, wir kennen jetzt, oder kennst du da mehr RFID-Systeme? Ich weiß halt nicht, wie es aussieht in so Warenlagern oder so, wo sowas wirklich exzessiv benutzt wird, auch um irgendwie in Warenhäusern oder in so Lagern Waren zu lokalisieren und so. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass sie da noch mehr mit den RFID-Tags machen als mit. Aber in diesem Fall war das eben nur dieses fiktive Beispiel. So, jetzt komme ich zu der Größenbeschränkung. Also so RFID-Tags sind ziemlich beschränkt. Zum einen in der Größe, wie viel man da drauf schreiben kann, weil die meisten Anwendungsfälle so sind, dass eben nicht viel draufstehen muss. Und dann natürlich auch in Rechenpower und Ähnlichem. Dann könnte man sich vorstellen, ja, wenn man so ein System angreifen will, dann könnte man sich natürlich vorstellen, so ein RFID-Tag zu emulieren. oder ein NFC-Gerät zu nehmen, falls zufällig die Spezifikation übereinstimmt, da komme ich auch noch gleich dazu. Jemand anderes kam auf die Idee, nachdem er dieses Paper gelesen hatte, die Malware zu fragmentieren. Also eine Malware zu nehmen und sie in kleine Stücke zu zerhacken, sodass auf jedem Tag nur ein kleines Stück dieser Malware drin ist. Wieder SQL-Injection zu verwenden, und diese SQL-Injection macht jetzt Folgendes. Erstmal gibt es beliebig viele Fragmente und jede davon legt eine neue Tabelle in der Datenbank an, falls sie noch nicht existiert, und schreibt sein eigenes Fragment da rein mit seiner eigenen ID, also das hat dann seine eigene ID, dieses Fragment, und schreibt sich dann da rein, und zum Schluss gibt es einen Tag, der aus dieser Datenbank alle diese Teile nimmt, sie zusammenbaut, eine ausführbare Datei daraus macht und diese dann ausführt. Das war eine Idee, wurde auch implementiert und hat auch funktioniert. Das ist dann allerdings nochmal ein Stück systemabhängiger. Also das Beispiel vorher, wenn man sich das so überlegt, da muss man schon ziemlich genau über das System drunter Bescheid wissen, damit das auch funktioniert. Genauso, und hier war das nochmal ein Stück mehr. Also das ist ganz abhängig von der Art der Datenbank, wie man so Teile zusammenfügt und ob die Datenbank in der Lage ist, beliebige Befehle auszuführen, und so weiter und so fort. Das war, ist aber auch, ja, also das wäre jetzt ein Weg, um so eine Größenbeschränkung zu umgehen. Andere Möglichkeit, wie gesagt, wir könnten uns jetzt auch weiter NFC anschauen, also Near Field Communication, was ja die meisten neuen Telefone eingebaut haben. Und vielleicht kurzer Vergleich, was überhaupt der Unterschied zwischen NFC und RFID, die sind eng miteinander verwandt, und zwar NFC baut einfach auf RFID-Standards, aber eben nur auf bestimmten, also bei RFID gibt es zum Beispiel viele verschiedene Frequenzbereiche, die da verwendet werden, es sind dann verschiedene Standards, die verschiedene Tags auch, die nicht miteinander kompatibel sind meistens, aber NFC ist eben hier eng verwandt mit diesem RFID-Tags im 13,56 MHz-Bereich. RFID-Tags sind eigentlich dazu gedacht, dass sie halt gelesen werden oder es wird drauf geschrieben, aber wir haben eben nur ein intelligentes Gerät, nämlich den Reader. Und der Tag, der ist nur dazu da, um irgendwelche Daten aufzunehmen oder wiederzugeben. Bei NFC ist es nicht unbedingt der Fall, da können beide Geräte irgendwie was zu sagen haben, was mehr zu sagen haben und auch mehr also schlauer sein. Ja, das sind die entsprechenden Standards dazu, also wie gesagt, NFC basiert auf dem einen hier. Und Unterschied in der Scan Distance, also wie weit man die auslesen kann, ist ganz interessant. Bei diesen 13,56 MHz sind es hier bis zu einem Meter bei RFID. Allerdings ist es bei NFC nur spezifiziert mit 10 cm. Ja. Okay, also ich weiß nicht, wie weit man das in diesem Bereich, bin da nicht sehr informiert, wie weit man das treiben kann, um hier diese Auslesedistanz zu erhöhen. Bei anderen Standards ist es schon standardisiert oder spezifiziert bis zu 200 Meter. Also es gibt hier in anderen Frequenzbereichen, geht es auch hoch bis zu 200 Meter, das schon so spezifiziert ist. Ich denke, mit Tricks wird man da wahrscheinlich schon was hinkriegen, dass es dann noch höher ist, beziehungsweise dass man auch bei den niedrigen Frequenzen das so hinbekommt. Genau, und bei den Tags ist auch noch, was auch noch ganz interessant ist, man kann mehrere Tags, RFID-Tags gleichzeitig scannen. Bei NFC können immer nur zwei Geräte miteinander verbunden sein. Oder es können dann keine mehrere Partner, Kommunikationspartner daran beteiligt sein. So, jetzt gab es in diesem Paper, 2008 war das, glaube ich, nee, nochmal weiter, weiß ich gerade nicht, also auf jeden Fall in diesem Paper, in dem sie sich angeschaut haben, die NFC-Schnittstellen von Telefonen. Das war damals noch kein so ein Smartphone mit Android oder was weiß ich, sondern es war ein Nokia-Telefon mit das schon eine NFC-Schnittstelle hatte. Drittanwender-Software und Drittanbieter-Software konnte man darauf nur über Java Mobile Edition deployen. Also es war jetzt nicht irgendwie sowas mit Play Store oder so, sondern gutes altes Java auf dem Telefon. Konnte aber schon relativ viel. Unter anderem hat es eben so Smart Poster unterstützt. Und so Smart Poster, die Idee ist, man hat irgendwie Poster, Werbung, Informationen, was auch immer, und kann mit einem eingebetteten RFID-Tag oder NFC-Tag, wie er in dem Fall heißen würde, und kann dann, indem man sein Telefon da dran hält, mehr Informationen darüber erhalten, indem einfach auf dem zum Beispiel eine Web-URL gespeichert ist und wenn dieses Telefon dann eben über NFC so eine Web-URL bekommt, dann automatisch einen Browser öffnet und auf diese Internetseite weiterleitet, zum Beispiel jetzt hier von dem Theater, die eben hier in diesem Tag gespeichert ist. So, soweit wie es normalerweise funktionieren sollte. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, das Telefon ist schon von so einer Malware befallen, also wir haben zum Beispiel als Angreifer unser eigenes Telefon modifiziert, dann könnte man jetzt Folgendes machen, beziehungsweise haben diese Leute Folgendes gemacht. Diese Software kann sich registrieren für diese Events. Also wenn wir hier so einen Tag scannen, da wird in dem Telefon so ein Event erzeugt, der sagt, hier wurde jetzt ein NFC-Tag gescannt und die Software kann jetzt, diese Software da drauf, diese Malware, kann jetzt sagen, ja, ich behandle alle diese NFC-Events und statt jetzt hier weiterzuleiten, um den Browser zu öffnen und auf die Theater-Webseite weiterzuleiten, versucht sie erstmal den Tag zu beschreiben. Also könnte ja sein, dass der jetzt irgendwie beschreibbar ist. Ist vielleicht auch fraglich, wie oft es in der Praxis vorkommt, aber gut, so war das da beschrieben. Sie versucht also erstmal diesen Tag zu beschreiben, und zwar nicht mit sich selbst, weil die Software zu groß wäre dafür, sondern mit einer URL zu einem Webserver, wo man sie, also ja, zu einer Stelle im Web, wo diese Software, diese Malware zu finden ist. Wenn jetzt also ein zweites Telefon herkommt und diesen Tag scannt, dann ist da eben nicht mehr diese Theater-URL drin, sondern die von einem zweiten Webserver, der diese Malware enthält. Und die wird dann heruntergeladen und auf dem Telefon installiert. Da war jetzt auch nochmal eine weitere interessante, also haben dann was weiteres Interessantes gefunden, und zwar normalerweise war das bei diesen Geräten damals so, dass man, wenn man Drittanbieter-Software heruntergeladen hat, da musste man erst ziemlich viele Sicherheitsanfragen, Abfragen bestätigen, also erstmal beim Runterladen, so ja, das hier ist irgendwie Software nicht vertrauenswürdig, willst du die wirklich herunterladen und dann auch noch, willst du die wirklich installieren, und dann musste man das Ausführen noch bestätigen. Jetzt haben sie festgestellt, wenn das über dieses NFC-Interface kam, dann wurden die meisten Schritte davon übersprungen, von diesen Abfragen. Es wurde automatisch heruntergeladen und installiert, nur das Ausführen musste man dann noch bestätigen. Ja gut, damit haben wir dann schon das nächste Telefon infiziert. Fällt natürlich so ein bisschen auf, das heißt, sie haben sich noch ein bisschen was weiteres einfallen lassen, und zwar, wenn man jetzt nochmal das hier scannt, also zusätzlich zu dieser URL mit der Malware, wird hier zusätzlich noch als Parameter in der URL die Original-URL mit angegeben. Das heißt, sobald man dann ein zweites Mal das hinhält, dann leitet es auch tatsächlich auf dem Webserver weiter, sodass es eigentlich nicht so sehr auffällt. Man muss nur zweimal hinhalten, dann funktioniert es eigentlich auch so, wie es ursprünglich gedacht war. Ja, auch hier ist es wieder mehr so ein Proof of Concept oder eine theoretische Idee, eine Frage darum. Ja.
Aber den Tag kann man doch bestimmt überkleben oder den alten Tag runter und den eigenen draufkleben, wenn man es nicht überschreiben könnte, oder? Da kann ja jeder unter das Papier seinen eigenen Tag hinmachen. Ja,
genau, also der Tag ist natürlich nicht unbedingt immer zu sehen, der ist halt in diesem Plakat drin, das heißt, wenn man seinen eigenen hinklebt, dann kann man es auch so machen. Das Nette an dieser Idee ist halt, dass es sich von alleine weiter verbreitet. Also nehmen wir an, es wäre beschreibbar, da muss man eigentlich nichts weiter tun. Es wird sich irgendwie selber als Wurm verbreiten. Aber Ausnutzen kann man es natürlich auch schon trotzdem, indem man einfach selber eigene Tags verteilt, die dann eben diese Software runterladen, natürlich. So, Sie haben noch einige andere Schwachstellen entdeckt, aber da das eine eher ältere Technologie ist, fand ich das jetzt nicht so wahnsinnig spannend, das noch groß und lang breit zu treten. Deshalb schauen wir uns mal noch neuere Systeme an. Da gab es wieder was, und zwar Exploits in Android und MIGO, beziehungsweise für Android und MIGO im NFC-Stack. Und auch hier wurden Schwachstellen in NFC aufgefunden. Zum einen war das hier Android 2.3 Gingerbread. Und hier hat eben diese Person einen Fehler gefunden in dieser NFC-Implementierung und war in der Lage, einfach durch einen entsprechenden Input, den er über diese NFC-Schnittstelle gegeben hat, dieses Telefon zu übernehmen. Und so ähnlich lief das auch mit MIGO. Das war 2012. 2012 gab es schon Android 4. Auch da wurde dann beim Samsung Galaxy S3 auf Android 4.04 was Ähnliches gefunden. Auch da haben sie es geschafft, das komplette Telefon über diese NFC-Schnittstelle zu übernehmen. Da habe ich jetzt leider nicht so viele Details dazu, aber gut. Gibt es eigentlich bisher noch Fragen zu irgendwas? Gut, ihr ruft ja immer rein, das ist gut. So, jetzt sind wir von der Zeitleiste her eigentlich schon relativ weit fortgeschritten. Es gab jetzt 2013 oder seit einiger Zeit, also seit diesem ersten Paper, wird da eben ein bisschen mehr Augenmerk drauf gelegt auf die RFID- bzw. NFC-Schnittstellen, insbesondere eben dann auch in größeren kommerziellen Systemen wie Tracking von irgendwelchen Waren und so weiter. Und es gibt zum Beispiel auch Vorschläge für Intrusion Detection Systeme. Also wie kann man sich dagegen wehren oder wie kann man so Systeme sicher machen gegen RFID-Viren? Es ist eigentlich nicht so viel Neues. Also wenn man sich diese Veröffentlichung durchliest, ist eigentlich nicht so viel Neues. Man darf einfach nur nicht vergessen, dass es eben weiterer Input in das System ist, den man nicht vernachlässigen darf. Also muss man eben wie bei allem Input darauf achten, ja, ist es sinnvoller Input, also sich den anzuschauen und den eventuell so zu beschneiden, dass er eben keine gefährliche oder dass er nicht mehr gefährlich ist. Also ein Beispiel, diese Anführungszeichen, es ist schon mal immer komisch, wenn da irgendwie ganz viele von denen drin sind oder irgendwelche Zeichen, die eben bei SQL besondere Funktionen in der Datenbank ausführen. Weiteres Beispiel, irgendwie Sandboxing, also so mein System, wo meine Daten reinkommen, wo die Daten verarbeitet werden, dass es nicht unbedingt irgendwie Zugriff auf alle anderen Teile des Systems hat, also dass ich nicht, wenn ich einmal an eine Stelle reingekommen bin, plötzlich Zugriff auf das komplette System, auf die komplette Firma habe, sondern dass das Ganze ein bisschen abgeschottet ist. Weiterer guter Vorschlag wäre, alles abzuschalten, was man nicht braucht, unter anderem eben so Skriptsprachen wie Server-Side-Includes. Dann wäre dieses erste Beispiel eben hätte gar nicht mehr funktioniert. Meistens wird das ja auch nicht unbedingt gebraucht, also alles, was man nicht braucht, kann man abschalten, sollte man abschalten. Eingeschränkte Rechte wären auch vielleicht auch eine ganz gute Idee. Wenn jetzt der Webserver mit Root-Rechten läuft und der übernommen wird, dann hat man eben auch Root-Rechte auf dieser Kiste. Wenn der halt nur in seinem kleinen Teil da, der nur für die Anzeige dieser Website verantwortlich war, die Rechte hat, dann ist es auch eingeschränkt darauf. Hier nochmal Abschottung von einzelnen Systemen. Und ja, auch gegen SQL-Injections hilft ganz gut, sogenannte, ja, aber ich glaube, bei Java heißt es Prepared Statements. Also es gibt bei, bei vielen Programmiersprachen die Möglichkeit, diese SQL-Queries, diese Statements vorzubereiten und dann nur noch mit Daten zu befüllen. Das wäre, glaube ich, das war ein Beispiel aus Java, dass man hier hinschreibt, wir haben diese Query und an diese Fragezeichen, das ist das, wo normalerweise irgendwelche Variablen stehen würden. Und hier werden jetzt von der Implementierung, also von dieser Schnittstelle zur Datenbank, werden jetzt eben nur noch Werte akzeptiert und es ist nicht mehr so leicht möglich, hier irgendwelche SQL-Befehle einzufügen. Ja, es ist nicht mehr ohne weiteres möglich. Also optimal wäre es, wenn es gar nicht mehr möglich ist, aber ja.
Gab es da nicht das schöne Beispiel von einem Oracle-Database, der Prepared Statements implementiert hatte und dann die Möglichkeit hatte, aus dem Prepared Statement einen Queries zu machen?
Okay, habe ich nicht mitbekommen, aber vielleicht, ich wiederhole die Anmerkung nochmal für die Aufnahme, dass Oracle war das? Dass es aus den Prepared Statements die Möglichkeit gab, wieder weitere Queries zu bauen. Die Netzwerkzugriffe, okay. Ja, das umgeht es dann natürlich wieder ein bisschen. Okay. Bisschen weiterführend wäre dann noch ein bisschen Forschung in Intrusion Detection Systeme. Auch da haben sich Leute Gedanken gemacht, speziell für diese Anwendung, wobei Intrusion Detection Systeme, ja, also häufig wird es auch für oder ganz gerne für neue Arten von Angriffen verwendet, dass man sagt, man analysiert einfach, was passiert so normalerweise in meinem System, was soll passieren, was ist der Normalzustand und dann irgendwie in der Lage ist, Abnormalitäten da zu entdecken, also irgendwas, was nicht ganz reinpasst in dieses Puzzle und so unter Umständen in der Lage ist, eben auch neue Gefahren zu erkennen. Muss nicht unbedingt jetzt RFID oder NFC basiert sein, aber auch in die Richtung gibt es so ein bisschen was. Okay, ich bin jetzt eigentlich relativ schnell durchgekommen. Ich dachte, dass ich eventuell ein bisschen länger brauchen würde. Aber hier, das waren eigentlich diese vier Paper, die jetzt hauptsächlich hier von mir referenziert wurden. Die Webseiten, das stand ja schon direkt dran, wo das drauf stand. Ich werde das auf der Chaos-Seminar-Seite nochmal verlinken. Genau, und ja, wie immer habe ich eine ganze Menge Icons verwendet vom Known Project. Die haben immer ganz nette Icons da. Ja, gibt's noch Anmerkungen, Fragen? Gehen Sie gerne, ja. Ja, der Mr. Tannenbaum, der auf dem Paper da referenziert ist der Andrew Tannenbaum aus Amsterdam. Ist auch witzig, also wenn man solche Sachen liest, es tauchen immer wieder dieselben Leute auf. Also irgendwie, mir ist bei ganz vielen Sachen gegangen. Also ich habe mich damit beschäftigt im Rahmen meines Auslandssemesters in Niederlanden. Weiteres Thema waren Side-Channel-Attacks und es tauchen auch wieder dieselben Leute irgendwie auf. Ist eigentlich ganz witzig, wenn man sich da so mit beschäftigt, ja.
Braucht man denn eine minimale Ausrüstung, um RFID zu beschreiben?
Also was braucht man minimale Ausrüstung, um es zu beschreiben? Also nicht viel, sowas hier. Ein Smartphone reicht normalerweise. Soweit ich weiß, es gibt Software für Android auf jeden Fall, um die Tags in dem 13.56 MHz Bereich zu beschreiben und auszulesen.
Wenn man einen RFID-Tag hat, wahrscheinlich ist der, dass das jetzt ein Angriff ist, oder kann der gegen die auch so selber gerne mal.
Ja, wenn man einen korrupten RFID-Tag hat, wie wahrscheinlich ist das ein Angriff ist? Also die gehen sehr gerne von alleine kaputt, allerdings, was ich eher gehört habe, ist, dass sie dann einfach gar nicht mehr funktionieren. Dass falsche Daten drauf sind, weiß ich, könnte man sich jetzt. Okay. Ja, wir sind jetzt bisher noch keine so untergekommen. Ja.
Also auch die Empfehlung, was eigentlich zu tun ist.
Das also ausgetauscht, das wird wahrscheinlich schwierig, ja, vielleicht. Es ist halt auch immer, wie die dann realisiert sind, das ist natürlich auch immer dann wieder von Chip zu, von Hersteller zu Hersteller ganz, ganz unterschiedlich. Und auch nichts von denen ist irgendwie offen, reden da auch nicht gern drüber, die Hersteller, wie das realisiert ist. Daher schwierig, ja. Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe während des Vortrags fast befürchtet, dass sie kommt. Da habe ich nämlich vergessen nachzuschauen, wie viel in Byte auf so ein Chip draufpasst. Ich habe irgendwas von, was waren das? Ich habe irgendwas von 4 oder 4000 Kilobyte im Kopf. Das ist natürlich ein großer Unterschied, aber ja. Ja, MiFi Classic hat 1 Kilobyte. Ja. Aber es gibt, ja, es ist auch bei MiFi gibt es ja Riesenunterschiede, bis hin zu welchen die Smartcards sind. Also die, ich weiß nicht, wenn man jetzt irgendwie so ein Tag mit so einer Schnittstelle, der eine Smartcard ist, verwendet, dann kann man ja einfach drauf programmieren, dass er irgendwie wiederholt irgendeinen Wert sendet, statt einfach nur so einen Wert auszugeben. Dann kann man auch noch mal interessantere Sachen machen. Ja, eben nicht viel, es wächst natürlich, der Speicherplatz. Ja, also im einstelligen Kilo-Bereich. Ja. Okay, ich glaube,
wenn zu. Ich wollte nur fragen, wie es jetzt eigentlich mit NFC-Kabeln aussieht. Muss ich jetzt auf mein Telefon ganz panisch mein NFC ausschalten? Oder?
muss man es ganz panisch ausschalten? Solche Fragen sind immer schwierig, weil es liegt halt immer irgendwie, man hat irgendwie gesehen bei den Web-Posts da über die NFC-Schnittstellen, es ist halt immer irgendwas in der Implementierung, im NFC-Stack oder im Seminar über Android Malware over USB. Wir hatten das gesehen im Chaos-Seminar im Android Malware over USB im September war das, gell? Glaube ich nicht so viele. Du hast gesehen, das ist gut.
Wirklich, du kannst dich nicht selber angucken.
Genau, also bei all diesen Sachen ist es immer so, dass das halt irgendwie immer was irgendwo in dieser Implementierung irgendwas nicht passt und dann kann es halt sein, dass in der nächsten Version wieder ein Fehler hinzukommt oder einer verschwindet. Deshalb, schlechte Idee ist es wahrscheinlich nicht, es nicht auszuschalten, wenn man es nicht braucht. Ja, ich denke, es verringert zumindest so Fälle, wie dass ich es irgendwo hinlege und da liegt oder ist irgendwie ein Tag eingebaut, den ich nicht sehe und der macht dann irgendwas. Sowas passiert mir dann nicht so leicht, wie wenn ich es irgendwie dann und eingeschaltet habe. So, jetzt weiß ich die Reihenfolge nicht mehr, es waren auf jeden Fall einige, ich glaube, da oben.
RFID und, also das ist ja im Endeffekt hier so eine Platzhaltertechnik, das ist ja eigentlich bloß der Datenlieferant und irgendwas wird davon gelesen und dann ist gut. Dieselbe Geschichte müsste ja mit einem Barcode-Scanner funktionieren, ja. Oder mit QR-Codes, das ist ja alles eigentlich bloß Form der Eingabe.
Ja.
Und die Sicherheitslücke ist ja mehr auf der, sagen wir mal, lesenden Seite in der Software, die auf irgendeinem Prozessor läuft.
Darauf läuft es alles raus, ja. Wir haben hier eher die Probleme auf der lesenden Seite und es nur als Träger der.
Gibt es Ansätze, vielleicht das Problem trotzdem auf der RFID-Seite zu beheben, also sozusagen den Geräten ein Alphabet vorzugeben? Du darfst nur diesen Zeichensatz. Also wenn man den Zeichensatz beschränkt, wäre eine SQL-Injection zum Beispiel unmöglich. Also wenn keine Strichpunkte drin vorkommen, wird es schwierig mit der SQL-Injection.
Nicht, dass ich wüsste, weil es halt auch die Anwendungsfälle da einschränkt. Also es ist ja irgendwie von den Machern wird eben auch gerne gesagt, so ja, hier habt ihr die Technologie, lasst euch was einfallen, was ihr damit machen wollt. Und wenn es halt von vornherein eingeschränkt wird, ja, es ist ein Sicherheitsfeature, aber man kann dann auch wieder weniger damit machen. Also nicht, ich weiß von nichts, dass das irgendwie sowas gäbe. Okay, ich mache mal da oben weiter.
Matthias, ist dir in irgendeiner Form bekannt, ob es Ansätze gibt, einen Überschreibschutz für solche Tags zu implementieren oder respektive irgendwas zu machen mit Checksums, dass ich das also jetzt nicht einfach mit einem RFID
ja.
Writer überschreiben könnte.
Ja, ja. Also der Schreibschutz ist eigentlich von Anfang an wurde daran gedacht oder wurde zumindest recht früh gemacht. Gerade die, wir haben das, unser Lieblingsbeispiel immer MyFair Classic, was hier überall verwendet wird, was seit Jahren eben das Problem hat, dass man es auslesen und beschreiben kann, hatte ja ursprünglich die Idee, wir haben irgendwie so Sektoren drauf und die sind verschlüsselt und nur wenn man diese Schlüssel kennt, kann man eben auch drauf schreiben oder davon lesen oder beziehungsweise die Schlüssel können eben auch beschränken, dass man kann das auf mehrere Schlüssel aufteilen, dass irgendwie einer dazu da ist, um dann, der die Rechte hat zu schreiben, einer nur zum Lesen. Also da ja, wird so gedacht, hin und wieder geht sowas eben auch kaputt, wie bei MyFair Classic. Es gibt mit Sicherheit neue Ansätze, wo das noch funktioniert. Da kenne ich jetzt irgendwie die Produkte nicht so, aber ja, genau. Oder was ich natürlich auch vorstellen könnte, ist, dass man die einfach einmal beim Herstellungsprozess beschreibt und sie einfach gar nicht beschreibbar macht. Wie nützlich sie dann sind, ist dann auch wieder die Frage.
Also bei Smartcards kenne ich, ja, dass es sowas gibt, die kannst du halt nur einmal
genau.
Aber bei RFID-Tags.
Ja. Ja, gut, bei den MyFair-Cards ist es eben diese ID, diese eindeutige Nummer, die den Tag identifiziert, die sich eigentlich nicht ändern lassen sollte. Aber auch da kann man dann wieder Karten kaufen, wo es dann plötzlich doch wieder geht. Ja.
Aber es gibt nur eine besondere Karte, nicht? Weil du kannst ja nicht die
normale Karte beschreiben. Ja, also auf den normalen, auf den offiziellen MyFair Classic geht das nicht, aber eben Nachbauten. Deshalb haben wir auch das, also deshalb können wir uns auch nicht darauf verlassen, dass eben keine Malware drauf ist, weil man kann ja einfach einen anderen Tag hier machen, den man selber produziert hat und der dann plötzlich wieder irgendwelche Werte liefert. Also selbst wenn ja, die können dann ja trotzdem wieder das System, das dahinter oder das es einliest, kaputt machen. Ja, okay. Ja.
Die letzten Forschungen, das war jetzt zum Beispiel der Charlie Miller, der hat ja was gefunden auf Android, das war ja, so wie ich das verstanden habe, im Driver-Stack. Das war jetzt ein bisschen höher, nicht mehr auf Applikationsseite, dass da vielleicht Forschungen ein bisschen tiefer gehen, irgendwie
auf Hardware eben?
Hardware oder Protokoll oder Teilweise eben.
Weiß ich nicht. Ich vermute, also wenn man sich mal anschaut, wie sowas üblicherweise getestet wird, ganz typisch ist irgendwie zum Beispiel Fuzzing. Und damit schaut man sich natürlich nicht nur eine spezielle Ebene an der Implementierung, sondern das kann natürlich dann überall zu Problemen führen. Also ich vermute, dass man da durchaus auf verschiedenen Ebenen auch irgendwie Probleme findet. Aber ob da jetzt wirklich direkt danach so gesucht wird, keine Ahnung. Okay, ja.
Und wenn ich mir Datenträger angucke, die möglichst blöd sind, die gab es ja schon vor langer Zeit.
Was, Datenträger, die
möglichst? Datenträger, die möglichst blöd sind. Also
die möglichst blöd sind.
Die keinen Prozessor drauf
haben. Achso, okay. Das
zum Beispiel.
Ja.
Und also man konnte schon in den 80er Jahren ohne Probleme Virenscheiben, die sich über Disketten ausgebreitet haben. Jetzt hat man da allerdings nicht so komfortabel dann neu die URL angeben können, weil die gab es da noch nicht.
Ja.
Das heißt, hast du da so ein bisschen ein Gefühl dafür? Also ich habe das Gefühl, dass es einfacher wird, solche Malware zu schreiben. Es gibt einfach mehr Angriffspunkte. Ja, okay, das heißt nicht.
Ich denke, dass also auf mittelfristig wird es wahrscheinlich immer so eine, ja, so ein Hin und Her sein. Der würde ich jetzt so gefühlsmäßig sagen. Es gibt diese Möglichkeit, in Systeme einzufallen. Dann natürlich kommen Leute drauf und bemerken das irgendwann und fangen dann an, irgendwas dagegen zu tun. Also sei es Probleme zu zu fixen, die offensichtlich da waren, oder falls es irgendwie grundlegend, also schon irgendwie ein Designproblem ist, dann irgendwelche Workarounds drum zu finden, aber dann auf der anderen Seite gibt es wieder andere, wird es garantiert wieder irgendwelche andere Möglichkeiten von Inputs in das System geben. Ich weiß nicht, vielleicht kann man sich irgendwie mal mit GPS vorstellen, ob man da mal was GPS-Daten über GPS-Viren oder sowas verbreitet.
Das weiß ich jetzt nicht, aber es gibt schon Möglichkeiten, von außen GPS-Empfänger anzugreifen.
Ja, also
in quasi den Position verändern.
Ja, gut, indem man das Signal überstrahlt praktisch. Und, ja, gut. Aber dass man jetzt irgendwie, weiß nicht, vielleicht die Hardware zum Crashen bringt oder die Software, die drunter ist und das auswertet. Vielleicht. Ja.
Dann muss die Software dafür sorgen, dass sie nur von oben was
kriegt. Naja, dann fliegt man halt drüber oder macht das irgendwie hier in der Uni an die Decke. Bitte? Drohnen sind billig, ja genau. Die GPS-Viren-Drohne, die wir dann durch die Gegend fliegen. Ja. Okay. Dann, ich glaube, nicht so aus, als würde jetzt hier von euch aus noch groß was kommen. Ja, dann vielen Dank, dass ihr da wart. War heute ein bisschen kürzer. Ich hoffe, es war trotzdem in Ordnung, dass ihr für die Zeit jetzt hergekommen seid. Wie gesagt, ich wollte einfach so ein bisschen Einblick geben, um zu zeigen, dass man eben auch an solche Sachen, ja, dass man solche Sachen im Hinterkopf haben sollte und nicht vergessen sollte, wenn man irgendwie was Neues sich einfallen lässt, eben auch schaut, ja, gibt es bestimmt jemanden, der auf die Idee kommt, da irgendwelche Schindluder mitzutreiben. Okay, nächstes Chaos-Seminar ist wie immer nächsten Monat, am zweiten Montag des Monats. Ansonsten dürft ihr auch gern Radio hören oder so. Ich denke, in dieser nächste Radiosendung werden wir eventuell nochmal auf das Thema zu sprechen kommen. Wer das nicht kennt, die Radiosendung Def Radio, schreibt das mal an.
Wer hat denn gestern Radio gehört?
Hat jemand gestern Radio gehört? Ja, nicht so viel. Also, defradio.de ist die Website. Ich erzähle es jetzt einfach mal. Wer kennt Def Radio nicht? Wer hat es noch nicht gehört? Okay, ein paar. Dann erzähle ich es jetzt einfach mal. Wir sind ist vom Ulmer CCC eine Radiosendung bei Radio Free FM. Radio Free FM ist ein freier Radiosender in Ulm. Freie Radiosender bieten eben die Möglichkeit, irgendwie Bürgern Radio zu machen, also ihre Themen ins Radio zu bringen. Und genau, und der CCC nutzt diese Möglichkeit eben. Wir haben die Radiosendung Def Radio, die alle 2 Wochen sendet. Die nächste Sendung wäre hier am 25. Januar, also bitte? Ich kann auch mal drauf, aber da gibt es noch keine Sendung. Also die Sendung von gestern gibt es, die war nämlich zum Thema 31. Chaos Communication Kongress. Genau, und da unterhalten wir uns über verschiedene Themen. Also es ist immer sonntags um 13 Uhr findet es statt. Man kann aber, falls wir irgendwann dazu kommen, unsere Sendung hier auch herunterladen oder auch im Podcast abonnieren. Es gibt auch jede Menge Sendungen hier am Archiv schon, wen das interessiert, zum Herunterladen und Anhören. Die etwas aktuelleren Sendungen, ja, da sind wir leider ein bisschen hinterher noch, das alles zu schneiden und online zu stellen. Aber das passiert bestimmt auch noch irgendwann. Okay, gut. Danke nochmal fürs Zuhören und bis zum nächsten Chaos-Seminar oder sonst irgendwann.